Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und ich sitze heute hier wieder mit Markus Blaschke an den Mikrofonen und es geht der Jahreszeit entsprechend heute um Winterpilze.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und wir waren in den letzten Tagen immer mal wieder draußen im Wald und teilweise hat es ja bei uns auch schon hier geschneit, bis zu 20 Zentimetern in südlichen Bayern hat es schon gegeben gehabt und trotzdem, man kann noch immer einiges an Pilzen in den Wäldern beobachten.
Ja, und trotz Frost, ne? Also gestern waren wir draußen, da hat es also den ganzen Tag über deutlich unter 0 Grad gehabt und ich war da ganz erstaunt. Wir waren in einem Naturwaldreservat mit Eichen, mit also dominierenden Eichen und da war, also ich fand auf dieser Fläche teilweise pilzmäßig mehr los als auf manchen Flächen, in denen wir im Herbst waren. Das war ganz erstaunlich.
Ja, das ist mir auch aufgefallen insgesamt so in den letzten Wintertagen, dass doch einiges zu beobachten ist.
Gibt es so typische Winterpilze, die, sag ich mal, spezifisch nur im Winter, also bei sehr niedrigen Temperaturen, fruktifizieren?
Naja, nur im Winter ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt schon ein paar Arten, die haben so eine gewisse Vorliebe auch für den Winter. Und ich denke mal, dass es drei ganz klassische Arten sind, die so im Bereich der Speisepilzsammler auch Bekanntheit haben. Das eine ist der Winterrübling, ein Pilz, der ganz, ganz gerne entlang von Gräben, Bächen an Pappeln und Weiden vorkommt, aber auch im bebauten Bereich, also im urbanen Bereich immer wieder, wenn dort so Ödflächen sind und da ein paar Weiden wachsen, sehr, sehr gerne vorkommt. Und der wächst meistens so büschelig, hat dunkle, filzige Stielchen und gelbe Hüte. Und die sieht man dann sogar unter dem Schnee oft, also wie die da kräftig wachsen.
Samtfußrübling heißt er auch, ne?
Samtfußrübling heißt er auch, genau. Und das Zweite, das ist natürlich der Klassiker auch für die Speisepilz-Sammler, das sind die Austernseitlinge mit ihren grau- bis grau-violetten Hüten, unten auf der Seite die weißen Lamellen und auch ganz typisch, dass die sehr, sehr häufig zu beobachten sind in der Winterzeit, Spätherbst. Es darf jetzt nicht zu kalt sein, dann jetzt Dauerfrost über mehrere Tage, dann ist da auch nicht mehr so viel zu erwarten. Aber wenn so milde Wintertage sind, dann wachsen die sehr, sehr gerne an verschiedenen Laubhölzern. Also ganz beliebt für die sind so starke Buchenstämme und daran kann man die ja sogar auch züchten. Ja, und der dritte, das ist das Judasohr. Ich meine, das ist ein Pilz, den kann ich das ganze Jahr über beobachten, aber eben auch immer wieder im Winter mit seinen Bernsteinfarben, wenn er frisch ist, wenn er voll Wasser sich gesogen hat und wenn er dann austrocknet, gut, dann sieht das ja nur noch aus wie so ein schwarzes kleines Stückchen. Und das ist so ein Pilz, mit dem ich viele Leute immer wieder ein bisschen ankitzel, in Anführungsstrichen, und ihnen, wenn ich den Pilz in Händen habe und ihnen zeige, sage, naja, den kennen Sie ja alle, den haben Sie schon alle gegessen. Und die meisten staunen dann eher nur und sagen, wie, was? Aber manche wissen es ja auch, das ist ja das, was wir im China-Restaurant als China-Morchel oft angeboten bekommen. Also dieser Pilz, der gerne an Holunder, aber auch an Buchen vorkommt, der ist dort ja ganz häufig im Essen zu finden. Vorteil ist halt, man kann den sehr gut züchten.
Der heißt auch Mu-R-Pilz, falls der Name eher geläufig ist. Das sind so die drei bekanntesten und vielleicht auch beliebtesten Speisepilze, die man im Winter sammeln kann. Also wenn man mal googelt, ja, Pilze und Winter, dann ist das eigentlich so das hauptsächlich, was man findet. Gibt es noch weitere Speisepilze, die man gut im Winter finden kann?
Mit Speisepilzen ist es dann eher schon weniger.
Okay, also mit Speisepilzen eher weniger. Aber wir wollen uns ja auch immer mal so ein bisschen mit Vielfalt beschäftigen. Und das ist ja tatsächlich ein erstaunlich weites Feld, wenn man mal genauer hinschaut, was da im Winter noch so zu finden ist und was im Winter fruktifiziert, ne?
Genau, genau. Und wenn wir beim Judasohr gleich bleiben, sein Brüderchen, der gezonte Ohrlappenpilz, den kann man durchaus auch häufiger noch in den Wintermonaten beobachten. Ist natürlich immer so eine Frage, wenn es dann sehr, sehr, sehr kalt ist und hohe Schneelage, dann wird es dann sehr dürftig. Aber wenn es jetzt so milder Winter ist oder so, da kann man eben vieles da auch beobachten.
Ja, also was ich immer ganz erstaunlich finde, ist, wenn man tatsächlich noch Hutpilze sehen kann. Ja, also ich meine, der Samtfußrübling ist ja einer, aber wenn man tatsächlich Hutpilze sehen kann, die teilweise dann auch so mit einer kleinen Haube den Schnee nach oben drücken, das finde ich ganz erstaunlich. Was gibt es denn da so in dem Habitus?
Naja, jetzt so ausgehender Herbst, da findet man dann noch viele Arten, wie die kaffeebraunen Gabeltrichterlinge, die gerne auf Totholz wachsen. Und die sehen jetzt teilweise sogar noch relativ frisch aus. Oder auch Trompetenschnitzlinge, die kann man jetzt auch auf Totholz häufig beobachten. Also die haben auch so eine Zeit, später Herbst, wo die dann häufig fruktifizieren, aber das geht auch dann bis ins Frühjahr eigentlich hinein. Und so Spätherbstpilze sind dann natürlich auch die Frostschnecklinge und auch andere Schnecklinge kommen teilweise noch sehr, sehr spät im Herbst und halten sich dann durchaus bis in den Dezember hinein. Und ähnliches, würde ich sagen, gilt auch für die Nebelkappe und einen Verwandten, den violetten Rötelritterling.
Ja, also was ich ja gestern ganz erstaunt beobachtet habe, ist, ich habe Helmlinge gesehen. Das sind ja wahnsinnig filigrane Pilze oft, ne? Also sehr, also klein, langer, dünner Stiel, kleiner Hut. Und dass die bei diesen tiefen Temperaturen noch überleben können, finde ich ganz erstaunlich.
Ja, aber gestern waren die natürlich vielleicht auch richtig schon eingefroren. Also da wird dann die Frage sein, wenn die wieder auftauen, da werden viele Arten dann wahrscheinlich nicht mehr erhalten bleiben, also dann verfaulen oder kaputt gehen. Mhm. Ein Helmling allerdings, der scheint relativ dauerhaft zu sein, also das ist der Winterhelmling, also der hat wohl so eine Präferenz für diese Jahreszeit.
Ja, und ich habe gelernt bei der Recherche, dass das Myzel des Winterhelmlings biolumineszent ist, das finde ich ja ziemlich cool.
Ähnliches habe ich gelesen und entdeckt, soll auch für den bitteren Zwergneuling gelten. Also das ist auch so ein Totholzbesiedler, gerne an Buche, Eiche zu finden, auch mehr so mit seitlich ausgeformten Fruchtkörpern, Lamellen. Und ich finde immer, man kann ihn ganz gut erkennen. Reinbeißen muss man nicht, weil der Name verrät es ja schon, also bitterer Zwergneuling. Die Ansatzstelle, also dort, wo der Stiel in die Lamellen übergeht, der besteht immer so aus einem kleinen Köpfchen und ist ziemlich deutlich abgesetzt, aber im Hut eigentlich immer gut erkennbar. Und dazu kommt noch, dass der jetzt nicht wie viele Lamellenpilze so ganz weich ist, sondern ein bisschen zäher von seiner Konsistenz ist.
Okay. Jetzt muss ich doch mal ganz dumm fragen. Also wenn ich mir jetzt so die Liste anschaue, die wir jetzt gerade mal so durchgegangen sind, so grob, ja, das allermeiste oder ich würde mal sagen fast, also alle sind ja Totholzzersetzer, oder?
Naja, nicht ganz. Also violetter Rötelritterling und Nebelkappe, das sind sicherlich Pilze, die zu den Streuzersetzern auf jeden Fall zu zählen sind. Und ähnliches dürfte auch für die Schnecklinge sein, die ja sogar Mykorrhiza machen, aber es ist richtig, die allermeisten davon sind Totholzpilze. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass das Totholz ja auch so eine gewisse Frostschutzfunktion hat. Also so ein Stamm, der friert natürlich, wenn er dick ist, nicht so schnell gleich runter, wie jetzt beispielsweise die obersten Blätter oder sowas, die oben auf der Oberseite des Bodens liegen, die dann doch schneller betroffen sind. Also da ist so ein gewisser Puffer gegeben.
Mm. Gibt es Pilze, die, sage ich mal, so ein natürliches Frostschutzmittel in den Zellen haben und sich quasi länger gegen das Gefrieren in Anführungszeichen wehren können?
Ja, ja, die genannten Arten, also diese drei Speisepilzarten, und da fällt mir gerade noch ein, zum Austernseitling müssen wir natürlich noch einen Doppelgänger erwähnen, der jetzt im Augenblick auch noch durchaus häufiger zu finden ist, dass der gelbstielige Muschelseitling, Der kann von der Oberseite oft sehr ähnlich dem Auslandseitling sein, hat auch oft so gräuliche Farben da oben drauf. Aber wenn man ihn dann vom Holz abnimmt, dann sieht man unten drunter diesen im Gegensatz zum weißstieligen Auslandseitling, diesen gelben Stiel, der ihn doch dann klar kenntlich abtrennt. Und diese Arten, also die besitzen auf jeden Fall so eine gewisse Funktion, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt dem Frost sich erwehren können, also so ein Frostschutzmittel sozusagen intus haben.
Ja, also ich habe gestern gemerkt, wenn man so die Pilze, die ich da so gesehen habe, gerade so die Hutpilze, wenn man die mal so angetippt hat, sie waren wirklich steif gefroren und das ist natürlich... Ist natürlich so, so ein Pilzfruchtkörper besteht zum größten Teil aus Wasser. Und wenn dieses Wasser in den Zellen gefriert, in der Regel zerstört das die Zellstruktur. Das muss man einfach sagen. Also wenn die auftauen, dann werden die definitiv hinüber sein.
Das glaube ich auch.
Ja. Aber sie sind trotzdem schön anzuschauen, so unter dem Schnee und so. Dann haben wir im Vorgespräch, da bin ich gar nicht drauf gekommen, aber natürlich Phytopathologie ist natürlich auch im Winter ein Thema. Da gibt es natürlich auch Arten, die phytopathologisch im Winter sichtbar sind und interessant sind, ne?
Genau. Bleiben wir noch kurz bei den Laubwäldern. Also was man jetzt halt häufig sieht an Zweigen und Ästen, das ist der Befall mit der Rotpustelkrankheit Nectria cinnabarina, allgemein als Name auch bekannt im Försterbereich. Und der ist ja ein Streuzersetzer, aber der kann dann durchaus auch geschwächte, kleinere Pflanzen, sehr gerne zum Beispiel Ahornpflanzen, aber auch, gestern habe ich das Beispiel gesehen, an Buchenpflanzen vorkommen und die befallen. Und dann sind natürlich die zwei Schneeschimmel auf jeden Fall hier zu nennen. Also der bekannteste und der, den man in den Bergen und also sowohl in den Alpen als auch in den Hochlagen der Mittelgebirge dann sehen kann, das ist der schwarze Schneeschimmel. Und ja, wenn man die Zweige sieht, die von diesem Pilz befallen werden und dann im Frühjahr aus dem Schnee sozusagen herauskommen, die sind ja dann von dem Pilz völlig eingesponnen. Also das sieht ja wirklich aus wie so schwarze, braune Spinnenweben, die in riesiger Zahl um die ganzen Zweige herumliegen und die einhüllen. Und auf diesen Myzelien, die der Pilz da ausbildet, da bildet er dann auch seine Fruchtkörper auf. Die sind allerdings sehr, sehr klein. So kleine Kügelchen, die sieht man nicht so gut mit bloßem Auge. Da muss man dann schon die Lupe zur Hilfe nehmen. Und eine Sache, die mir da immer einfällt, ist halt auch, warum kann dieser Pilz auch in diesen extremen Lagen, also in den Hochlagen der Alpen, Mittelgebirge, wo es ja doch sehr, sehr kalt werden kann, vorkommen? Und da muss man halt sagen, da gilt das System Iglu. Also unter der geschlossenen Schneedecke ist es gar nicht so kalt. Also wir haben da oft Temperaturen, die liegen so in dem Bereich um den Gefrierpunkt, also um 0 Grad, vielleicht mal minus 1 Grad, vielleicht auch mal sogar ein bisschen drüber. Und darauf hat sich der Pilz angepasst. Der kann das eben, die Zweige, die dort sind, dann so richtig einhüllen.
Ja, schaut ganz interessant aus. Also ich habe das vor 2-3 Jahren auch zum ersten Mal gesehen in den Hochlagen des Bayerischen Waldes. Also das ist beeindruckend, wie diese Zweige dann da eingesponnen sind. Also es schaut wirklich, wirklich spannend aus. Den weißen Schneeschimmel habe ich noch nie gesehen. Wie schaut das aus?
Ja, den habe ich selber auch noch nicht gesehen. Der kommt vor allem eher in Sibirien vor und bei uns ganz in den extremen Hochlagen, soll vor allem bei der Zirbe vorkommen. Und da ist das auch nicht so spektakulär, sondern wir haben eher als auffällige Merkmale dann die Verfärbung der Nadeln, die da betroffen sind. Also das ist jetzt nicht so mit so viel Material, das da so außerhalb gebildet wird. Und deswegen ist der wesentlich unauffälliger.
Ja, man muss sagen, einjährige Fruchtkörper oder saisonale Fruchtkörper sind im Winter bei weitem nicht so zahlreich, also von der Artenzahl her, wie das natürlich bei Herbstpilzen, bei Frühjahrspilzen und Pilzen, die vielleicht noch im Sommer vorkommen ist, ne? Aber man kann, wenn man mal durch den Wald läuft, auch durchaus den Blick so ein bisschen auf die mehrjährigen Pilze richten. Also gerade die Holzzersetzer sind da schön zu beobachten, weil das Auge natürlich nicht abgelenkt wird, ne, von den ganzen Mykorrhizapilzen und Streuzersetzern und was weiß ich noch alles, was man dann für die Pilzmahlzeit in den Korb sammelt. Also mehrjährige Pilze auf alle Fälle lassen sich natürlich auch im Winter beobachten.
Genau, und dann gibt es noch so Übergangsformen, die auch da eine gewisse Rolle spielen. Also du hast mir erzählt, gestern hast du einen Porling entdecken können.
Ah ja, genau.
Und der hat ja auch den Winter mit drin, ne?
Genau, den Winterporling. Das ist so ein kleiner gestielter Porling, also mit so richtig Hut und so, ne? Schaut ganz witzig aus. So von oben meint man, okay, was ist das denn? Ist das irgendwie ein gefrorener Lamellenpilz? Aber nein, es ist tatsächlich ein Porling. Und also ich glaube, die waren auch tatsächlich nicht gefroren. Also die scheinen wahnsinnig wenig Wasser im Vergleich im Fruchtkörper zu haben. Die hatten nur oben so eine kleine Reifschicht drauf.
Genau. Und was ich auch gestern beobachtet hatte, war in großer Zahl Adernzählinge. Das sind so kleine hütchenbildende Pilze am Totholz. Wenn man die dann umdreht, dann sieht man, die haben gar keine charakteristische Lamellenstruktur, sondern daher kommt auch dieser Name Adernzähling. Das sieht dann unten drunter aus wie so ein kleines Wirrwarr von Adern, unten ganz weiß. Aber man sieht eben diese etwas herausgehobenen Strukturen dann, die so ein bisschen an Lamellen erinnern, aber nicht so geradlinig sind, sondern mehr so im Zickzack miteinander verbunden manchmal auch. Also da auch ein bisschen ganz anders ausschauen.
Ah, da fällt mir gerade noch ein, den orangefarbenen Seitling, ne? Den haben wir gestern auch gesehen. Oder ich habe den gesehen.
Genau, den sieht man auch manchmal dann im Frühjahr noch sogar.
Ja, also genau. Ist halt so quietschorange gefärbt, ne? Oberseits filzig, an Totholz. Also der schaut echt toll aus.
Genau, und wenn wir schon bei der Farbe sind, bei dem, was wir gestern auch noch entdeckt hatten, das waren Zitterlinge, und zwar den goldgelben Zitterling. Und da war so ein Buchenast. Und da waren diese wie Gummibärchen eigentlich ausschauenden, richtig quietschgelben Fruchtkörperchen da dran. Also, und wenn ich mich recht erinnere, das Besondere bei diesen Zitterlingen ist ja, dass das Pilzparasiten sind. Also die sitzen auf anderen Pilzen, die in dem Holz da schon drinne sind und ernähren sich von diesen Pilzen.
Ha, okay. Schwefelköpfe haben wir auch noch gesehen, ne? Die haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht genannt.
Ja. Auch so eine Pilzart, die relativ lang zu beobachten ist, genau. Und dann hattest du ja auch noch einen anderen Galertpilz beobachtet auf Totholz.
Ah, ja, genau.
Die sogenannte Hexenbutter.
Ja, vermutlich. Ich muss mir die Fotos nochmal anschauen. Also da muss Wasser ausgetreten sein aus dieser, also ich denke, es ist Gattung Exidia. Da ist Wasser ausgetreten und quasi außen dran gefroren. Das führt dann dazu, dass man die Form, dass die Form so ein bisschen schwer mit dem Auge zu erfassen ist, aber vermutlich eine Hexenbutter, ja, an Haseltotholz.
Auf jeden Fall habe ich gestern auch eine gesehen gehabt, also kann schon gut passen.
Ja. Ja, hast du noch Arten auf der Liste?
Ja, eine Art habe ich jetzt natürlich noch. Wenn dann der Winter zu Ende geht, der Schnee schmilzt und man findet sich in einem Schluchtwald mit vielleicht etwas Linde oder anderen Laubbäumen, dann fallen besonders rote Prachtbecherchen auf. Also das sind Schlauchpilze, die eben als Fruchtkörperform Becher ausbilden und die können durchaus ansehnliche Größen, so von 3 bis 5 Zentimeter im Durchmesser bekommen und wirklich so ein richtig kräftig rotes, leuchtendes Rot haben. Und das ist dann wirklich, wenn der Frühling kommt, so das ein ganz tolles Anzeichen dafür.
Ja, also ihr seht, es gibt dann eigentlich doch, wenn ich jetzt mal überlege, was wir jetzt so aufgezählt haben, es gibt doch eigentlich eine ganze Menge, was man auch im Winter sehen kann. Also es lohnt sich definitiv, auch jetzt mal in den Wald zu gehen und zu schauen, was eigentlich da so noch am Wachsen und am Rumstehen ist. Und ich habe jetzt noch eine Sache auf der Liste, die muss ich jetzt unbedingt noch bringen. Und zwar ist das Haareis. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Wenn aus Ästen solche weißen Eishaare rauskommen, so richtig büschelig. Und ich habe mal recherchiert und das ist tatsächlich auf pilzliche Aktivität zurückzuführen. In diesen Ästen sitzen nämlich Pilzmyzelien und durch den Stoffwechsel produzieren die Gase. Und die Gase verdrängen im Holz das Wasser nach außen an die Oberfläche und an der Oberfläche gefriert das Wasser. Und dadurch, dass das natürlich immer von unten weiter nachkommt und immer weiter rausgedrückt wird, schiebt sich dieses Eis nach draußen und bildet diese Eishaare. Und das passiert nur bei ganz spezifischen Witterungsbedingungen, also wenn die Lufttemperatur so um die 0 Grad hat oder unter 0 Grad hat und das Wasser im Holz aber noch nicht gefroren ist. Und es muss halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrschen, dass das Wasser, was da nach außen gedrückt wird, nicht verdunstet. Und dann bilden sich diese Eishaare. Und ich finde das total klasse, weil im Grunde ist das gefrorene Atem der Pilze, was man da sieht.
Ich kann dazu nur ergänzen, sehr gerne auf Buchenholz. Also ich habe da schon viele beobachtet von und das ist also wirklich hauptsächlich an Buche zu beobachten.
Und also nicht an starkem Holz, ne, sondern also vor allem an Ästen?
Ja, das sind so 1 bis 2 Zentimeter dicke Äste meistens. Ja. Da kenne ich das auch am häufigsten, ja.
Ja, genau. Und also es darf natürlich nicht so kalt sein, dass das Wasser in den Ästen gefriert, ne? Dann funktioniert das nicht. Und es sind offensichtlich winteraktive Pilze, also Pilze, die auch bei diesen tiefen Temperaturen noch einen funktionierenden Stoffwechsel haben. Ja, das würde ich sagen, damit sind wir am Ende. Richtig?
Genau, winterliche Grüße an alle. Nicht aufgeben, Pilze gibt es das ganze Jahr.
Ja, winterliche Grüße aus dem frostigen Bayern und viel Spaß beim Herumlaufen im Wald. Schaut mal, was da so rumsteht und ja. Liebe Grüße und ein schönes neues Jahr 2022 wünschen wir euch auf alle Fälle. Ein gutes Pilzjahr.
Und dem schließe ich mich auch an und sage Servus.
Ciao.